Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Nach zahlreichen positiven Rückmeldungen und vielen, vielen Fragen zu unserer allerersten Podcast-Folge haben wir entschieden, weitere zum Thema verdeckter Narzissmus und Familie bleiben aufzunehmen. Heute geht es schwerpunktmäßig darum, was Eltern nach einer als missbräuchlich erlebten Beziehung tun können, um sich und ihre Kinder zu stärken. Als Gesprächspartnerin habe ich mir natürlich erneut Turit Müller eingeladen. Sie ist Diplompsychologin und Autorin von Verdeckter Narzissmus in Beziehungen. Turit Müller ist mir heute erneut aus Hamburg zugeschaltet. Moin Turit, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, moin, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, wir hatten ja sehr viel Reaktion auf unsere erste Folge, auch ganz viele Fragen auf unsere erste Folge zu verdecktem Narzissmus und dann gemeinsam entschieden, weitere aufzunehmen und da Schwerpunkte zu setzen. Bevor wir damit anfangen, erzähl doch mal für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben, was ist verdeckter Narzissmus?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Narzissmus ist ja so das, was wir so darunter verstehen. Jemand, der sehr von sich überzeugt scheint, vielleicht beim Reden auch den größeren Anteil hat, gerne natürlich auch von sich selber redet, egoistisch ist, andere vielleicht auch herabsetzt. All das halten wir so für typische narzisstische Eigenschaften, die Egozentrik, die Empathielosigkeit, die wirklich offen zur Schau gestellt werden. Und ich glaube, da fällt uns allen jemand ein, und sei es gewisse viel zitierte amerikanische Ex-Präsidenten, wo das ungefähr zutreffen könnte. Tatsächlich ist das nur die eine Seite vom Narzissmus. Es gibt einen Wissenschaftler, Aaron Pincus, der hat mit seinem Team viel dazu publiziert und die These aufgestellt, dass Narzissmus immer zwei Seiten hat. Den eben beschriebenen Narzissmus, das ist der sogenannte grandiose Narzissmus. Da merkt man eben, dass dieses grandiose Selbstbild vor sich hergetragen wird von den Betroffenen. Und den vulnerablen Narzissmus. Das ist also ein verletzlicher Narzissmus, der gar nicht unbedingt nach Narzissmus aussieht auf den ersten Blick. Denn das sind vielleicht eher Menschen, die etwas scheu sind, zurückgezogen, vielleicht auch in der Opferrolle, darüber auch möglicherweise Sympathien bekommen, dass sie andere animieren, ihnen zu helfen. Oder aber auch andersrum selber sehr hilfreich sind und eher als Märtyrerin oder Märtyrer unterwegs, im Einsatz für andere. Das ist etwas, was auf den ersten Blick überhaupt gar nicht großkotzig rüberkommt, wie das, was man so gemeinhin unter Narzissmus versteht. Aber es sind sozusagen zwei verschiedene Reaktionen auf die gleiche seelische Wunde, nämlich dieses innere Gefühl der eigenen Mickrigkeit, die tiefsitzende Scham, nicht für sich selbst geliebt zu werden, sondern nur für die Leistungen, die man bringt, sich das erarbeiten zu müssen, einen Wert zu haben. Und die eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist eben nach außen hin ein Bild von sich zu präsentieren, das nun eben eher großartig als mickrig ist, um das zu kompensieren. Und die andere ist, über die Verletzlichkeit zur Größe zu kommen oder sein Licht ganz unter den Scheffel zu stellen. Tatsächlich ist es wohl so, sagt Pincus, dass beide Seiten in jeder Handlung irgendwie mitschwingen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man dann nach einem 10. Bier von einem Menschen mit vulnerablem Narzissmus hört, aber wenn sie mich nur mal gelassen hätten, dann hätte ich es aber ihnen allen gezeigt, wo man so merkt, Opferrolle, niemand hat mich gelassen, aber wenn sie mich gelassen hätten, hätte ich es besser gemacht als alle anderen. Grandiosität. Ne? Also es geht irgendwie Hand in Hand. Jetzt wird es aber noch komplexer. Beide Seiten dieser Medaille können offen erscheinen. Das heißt, ich kann sie mit meinen Sinnen beobachten, ganz direkt. Jemand sagt, ich kann es besser als du. Oder du bist doch eine Wurst, ja, macht mich klein. Oder ich kann es eben nicht mit meinen Sinnen beobachten, sondern nur schlussfolgern, dass hinter einer Handlung, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht narzisstisch scheint, in Wirklichkeit aber narzisstische Motive stecken. Da ist immer helfen mein liebstes Beispiel, weil das scheint ja empathisch und scheint gar nicht so ums eigene Ich zu kreisen. Aber wenn ich das aus dem Motiv heraus mache, mich überlegen zu fühlen oder Applaus einzuheimsen, mein Selbstbild zu polieren durch die Reaktion anderer oder einfach auch durch das eigene Gefühl zu mir selbst, dann kann das durchaus Ausdruck von Narzissmus sein. Und die Idee ist, dass narzisstische Menschen immer alle vier Aspekte in sich tragen, grandiosen und vulnerablen Narzissmus in offener, unverdeckter Form. Das heißt, verdeckten Narzissmus als klar umrissenen Typ gibt es eigentlich so gar nicht. Es gibt natürlich Menschen, wo mal das eine mehr im Vordergrund ist und mal das andere mehr im Vordergrund ist. Das kann auch schwanken über die Lebensphasen. Wenn es besser läuft, bin ich vielleicht ein bisschen grandioser, als wenn es gerade nicht so läuft, wo ich dann vielleicht eher vulnerabel unterwegs bin. Es ist trotzdem eine hilfreiche Annahme, wie ich finde, die aus der Selbsthilfeszene so kommt, diese Typen klarer abzugrenzen, weil es eben schon Menschen gibt, wo das schwer erkennbar ist, dass da ein Narzissmus zugrunde liegen könnte. Und diese Typen helfen einfach, das ein bisschen greifen zu können. Ja.
Das ist, glaube ich, wichtig, dass du hier nochmal differenzierst, weil ich vermute, die meisten, sofern sie überhaupt von verdeckten Narzissmus gehört haben, weil meistens denken wir eben an Grandiosen. Aber die, die davon gehört haben, denke ich, haben Verdeckten und Vulnerablen gleichgesetzt. Könnte ich mir vorstellen. Das passiert relativ häufig, vermute ich mal. Und ist mir auch so begegnet, oder? In der Literatur. Und ist ja gerade auch ein Thema, was Narzissmus zumindest, wie gerade auf der Psychologie heute auch, also sehr oft besprochen wird. Und insofern ist wichtig, dass du dann auch mal ganz deutlich differenzierst.
Genau, ja, das ist tatsächlich ein sehr oft vorkommendes Missverständnis, was sogar auch Expertinnen und Experten widerfährt, weil das tatsächlich Begrifflichkeiten sind, die erst gerade dabei sind, definiert zu werden. Der ganze Narzissmusbegriff ist ja auch noch sehr schwammig und umkämpft, auch in der Wissenschaft. Und so kommt es immer mal zu diesen Gleichsetzungen. Also tatsächlich ähneln sie sich insofern, diese beiden Aspekte, als dass sie beide nicht unbedingt auf den ersten Blick als narzisstisch eingestuft werden. Aber dieses Vulnerable ist eben eher dieses Opfergefühl. Ich zitiere ja immer gerne Asterix, wie du ja weißt. Gallia, die ihr von weit her gekommen seid, nur um mich zu ärgern, sieht, wie ich mich entleibe. Verdeckt würde eben einfach bedeuten, dass man gar nicht denkt, dass es in irgendeiner Form narzisstisch ist, sondern vielleicht eher hilfsbereit zu sagen, oh Mann, willst du dir das wirklich zumuten? Ist das nicht ein bisschen viel für dich? Es kommt unterstützend daher, hat aber eine andere Motivation dahinter.
Unser Thema ist ja hier Familie bleiben. Also hier geht es um Beziehungen mit Kindern. Und jetzt würde ich von dir gern wissen, aus deinen Erfahrungen, wie werden denn Beziehungen mit Menschen erlebt, die verdeckte narzisstische Züge haben? Du kennst mich ja, ich halte mich zurück mit Ferndiagnosen und Etiketten. Aber du beschreibst auch in deinem Buch ganz wunderbar, dass es doch Muster gibt, die man wiedererkennen könnte und was das auch mit Beziehungen machen kann. Vielleicht magst du uns dazu was schildern. Also wie werden solche Beziehungen erlebt?
Ja, ich halte mich da übrigens auch sehr gerne zurück mit Ferndiagnosen. aber tatsächlich kann es helfen, einfach für die Betroffenen deskriptiv so ein bisschen einen Zugriff darauf zu kriegen. Und ja, diese Beziehungen sind irgendwie kräftezehrend. Teilweise ist es gar nicht sichtbar, dass es überhaupt die Beziehung ist, die an der Seele nagt, sondern man weiß eigentlich gar nicht, warum geht es mir eigentlich schlechter. Es kommt auch so schleichend, das fällt dann immer irgendwann erst auf, vielleicht nach Jahren oder Jahrzehnten. Das Selbstbewusstsein leidet, man ist ein bisschen unglücklich. Vielleicht gibt es auch körperliche Erkrankungen, chronische Erkrankungen möglicherweise, die sich langsam summieren, die man dann auf Stress oder Alter oder das Schicksal schiebt. Irgendwie kann sehr lange das Gefühl da sein, dass die Partnerschaft eigentlich gut läuft und eine gesunde, glückliche Partnerschaft ist. Aber irgendwann dämmert es einem vielleicht, dass es auch nicht ganz der Fall ist. Nach außen hin sehen solche Paare oft sehr glücklich aus. Das macht es für die Betroffenen auch noch mal schwerer zu merken, dass sie eigentlich vielleicht gar nicht so glücklich sind, wie sie sich selber auch einzureden versuchen. Weil sie sehr viel zu hören bekommen, Mensch, deine bessere Hälfte, das ist ja so ein toller Mensch und so ein freundlicher und hilfsbereit und liebevoll. Und tatsächlich scheinen sie das auch zu sein. Narzissmus hat ja sowieso immer diese zwei Seiten. Das Umfeld bekommt ein anderes Gesicht zu sehen als die Nahperson hinter verschlossener Tür. Aber hier ist es noch mal krasser, weil selbst im Kontakt mit dem, ich verwende einfach mal den Opferbegriff, mit der nicht-narzisstischen Partnerin oder dem nicht-narzisstischen Partner, ist es nicht immer zu bemerken, dass hier etwas passiert, was im weitesten Sinne durchaus unter seelischen Missbrauch fallen kann oder auch im engeren, je nachdem, wie weit das geht. Da gibt es natürlich verschiedene Schweregrade. Und dadurch ist es sehr gefährlich, weil die Betroffenen in so einer Partnerschaft sich nicht schützen können, weil sie gar nicht merken, dass ihnen etwas zustößt, was ihnen nicht gut tut. Man erwartet es ja von dem Menschen an seiner Seite am allerwenigsten. Ja, das kann sehr in sie dringen, weil sie diese Person natürlich ungeschützt sehr an sich ranlassen. Und es ist eben über einen sehr langen Zeitraum, bis es überhaupt auffällt. Dadurch kann sehr viel Schaden angerichtet werden in der Seele, aber eben auch, wie gesagt, durch körperliche Folgeerkrankungen, wo es sehr unterschiedliche gibt. Klassisch wäre eine Depression zum Beispiel auf der psychischen Ebene oder auch merkwürdige Häufungen von Entzündungserkrankungen. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die da als Stressreaktion bei rauskommen können. Genau, und das, dann fangen Menschen meistens ab irgendeinem Punkt an, sich schlau zu machen. Was ist hier los? Sind das wirklich nur Paarprobleme? Oder irgendwie, wir kommen nicht weiter, wenn ich versuche, das anzusprechen, dann kann es keine Klärung geben. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Das passt gar nicht zu mir. Ich bin eigentlich sonst ein Mensch, der Dinge angeht und Dinge klären kann. Und ich verstehe gar nicht, wie es dazu kommt. Und dann fangen die Menschen meistens an, Suchmaschinen anzuschmeißen und ein bisschen die Literatur zu wälzen und landen oft beim Narzissmusbegriff, aber oft nicht beim vulnerablen Narzissmus, der noch etwas unbekannter ist, auch in der Fachwelt. Was dann oft dazu führt, dass sie nochmal länger bleiben, weil sie sich nicht wiedererkennen auf den ersten Blick, weil so offenkundig gemein und großkotzig sind diese Menschen eben nicht, wie das beim grandiosen Narzissmus beschrieben wird.
Ich habe das in meinem Umfeld erlebt. Ich habe vielen von deinem Buch erzählt, auch schon im Vorfeld. Wir hatten ja vorher schon drüber geredet und erlebt bei einigen Freundinnen vor allem, aber das ist jetzt wahrscheinlich geschlechtsunabhängig, dass die immer dachten, es liegt irgendwie an ihnen, dass sie in der Beziehung nicht weiterkommen und plötzlich so, ein Erkenntnis aufkam. Und dann jetzt verstehe ich so viel, was mir vorher unklar war. Deswegen ist dieses Einordnen auch so wichtig, wenn man so klug macht wie du, sonst wärst du hier nicht im Podcast, weil sonst würde ich um das Thema einen großen Bogen machen, weil es sensibel ist, zu Recht, und wir ganz vorsichtig darüber sprechen und gleichzeitig nicht zuletzt durch die zahlreichen Reaktionen auf die erste Folge gemerkt haben, da ist ein ganz großer Bedarf nach einem auch pragmatischen Umgang mit solchen Konstellationen und Situationen. Deswegen lass uns hier mal ein Stück vorspulen in der Beziehung sozusagen, da kann man auch nochmal die erste Folge angucken. Anhören und vielleicht nehmen wir auch mal eine auf zu Beziehungsbeenden. Aber jetzt nehmen wir aus, die Beziehung ist jetzt irgendwie erstmal beendet. Wie fühlen sich Betroffene nach einer solchen Beziehung oder gegen Ende einer solchen Beziehung?
Ja, das ist ganz schön vertrackt. Erstmal ist es oft eine sehr schwierige Situation, in der die sich dann wiederfinden. Es ist nicht selten, dass das Leben wirklich in Scherben liegt, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal war das Ende zum Beispiel eins sein kann, was auch plötzlich kommt, was quasi auch ein Ghosting sein kann. Plötzlich ist die Wohnung leer, plötzlich liegt da nur noch ein Zettel oder nicht mal das. Oder man wird verlassen und weiß eigentlich gar nicht, was das Problem war und hat keine Chance mehr, das Ruder rumzureißen, irgendwas zu tun, oder man musste selber gehen und sich sehr überwinden, weil man eben immer wieder auch unsicher ist, ob man da mit der eigenen Wahrnehmung richtig liegt und ja sehr viel Liebe durchaus noch spürt, unter anderem oder unter Umständen fürs Gegenüber, und es sozusagen sich anfühlen kann, wie ich säge mir ein Bein ab, damit die Sepsis mich nicht erwischt.
Und, gutes Bild, ja.
Ja, so wirklich, es ist so, man muss sich das Herz wirklich rausreißen. Und das heißt, man hat oft so ein sehr schockartiges Ende und mit sehr viel Nichtwissen, was ist denn da eigentlich passiert, wie aus einem Traum aufwachen, wo bin ich eigentlich gewesen die letzten Jahre? Ich habe das Gefühl, ich war gar nicht da, war das eigentlich real? Hat es diese Person überhaupt gegeben, mit der ich glaubte, zusammen zu sein? War das nur ein Spiel, um mich zu gewinnen? Manchmal sind auch die Lebensumstände dann schwierig, dass zum Beispiel die Wohnung weg ist, weil man selber ausziehen musste. Vielleicht ist man auch arbeitslos, weil möglicherweise, das ist gar nicht so unüblich, man auch ermuntert wurde, die eigene Arbeit aufzugeben. Gerade natürlich auch für Frauen ein Thema. Und man ist also irgendwie auch mittellos. Dann gibt es natürlich auch im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild gegebenenfalls Schmutzkampagnen, wo einem möglicherweise auch das Leben erschwert wird im Nachgang. Zum Beispiel, indem Lügen erzählt werden bei potenziellen Vermieterinnen und Vermietern, so dass man überhaupt kein Bein an die Erde bekommt, eine Wohnung zu mieten oder ähnliches, oder auch Klagen, Prozesse, allein der Sorgerechtsstreit, wenn es Kinder gibt. Also es sind auch sehr aufreibende Umstände, in denen man ist, mit großen Sorgen und Ängsten und Nöten. Das ist also so eine Mehrfachbelastung, in der man sich da befindet, weil es emotional schon sehr aufreibend ist und dann auch noch diese Umstände. Man spricht da in diesem Zusammenhang von der sogenannten komplexen Trauer, weil natürlich ist es ein Trauerprozess. Wir haben, egal ob wir selbst gegangen sind oder ob sich das Gegenüber getrennt hat, natürlich Trauerarbeit zu leisten, und es ist ein Verlust. Wir haben ja möglicherweise viel Lebenszeit mit so jemandem dann auch verbracht und ihn möglicherweise auch für die Liebe unseres Lebens gehalten, vielleicht gemeinsam Kinder oder etwas anderes auch aufgebaut zusammen. Und das ist alles mit einmal weg und muss losgelassen werden. Das kann also sein, dass wie bei einer anderen Trennung, die vielleicht auch gar nicht so einvernehmlich ist, auch Vermissen eine große Rolle spielt, Sehnsucht eine große Rolle spielt. Und das kann sein, dass es schwer ist, diese Gefühle zuzulassen, gerade wenn wir selber gegangen sind, weil wir dann ja wissen, es war richtig zu gehen, es war notwendig, wir mussten uns retten. Wie kannst du diesen Menschen auch noch vermissen, der dir sowas angetan hat? Aber das ist beides richtig und braucht beides seinen Platz. Die Wut auf die Person und alles, was passiert ist, vielleicht auch ein bisschen die Wut auf sich selber, die am Anfang da ist. Ne, warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum habe ich das nicht früher gesehen? Warum habe ich nicht auf meinen Bauch gehört? Warum habe ich nicht auf meine beste Freundin gehört, die mir das vor Jahren zu sagen versuchte, was ich brüsk abgelehnt habe oder so? Und da ist es dann wichtig, auch in ja, zu Selbstvergebung auch zu finden mit der Zeit, aber erstmal vor allen Dingen die Gefühle da sein lassen. Es kann sein, dass wir uns schämen, weil wir ein anderes Selbstbild vielleicht auch von uns haben, dass so etwas wie seelischer Missbrauch uns passiert, passt vielleicht gar nicht zu dem Bild, das wir haben von uns als starkem Menschen. Und wie erzähle ich das meinem Umfeld? Und wir sind möglicherweise auch lange gedemütigt worden und sehr über unsere Grenzen gegangen. Die Gefühle können sein, dass wir es jemandem heimzahlen wollen auch, oder dass wir eifersüchtig sind auf den oder die nächste Person an der Seite von unserem Ex-Partner, unserer Ex-Partnerin, oder dass wir die Person auch warnen wollen, die jetzt möglicherweise uns ablöst und in das gleiche Problemfeld tappt, nichts ahnend, so wie wir das vielleicht ein paar Jahre zuvor getappt haben. Also es sind sehr, sehr gemischte Gefühle, und die Schwierigkeit ist eben auch, dass das Ende meistens offen ist, weil eben das Ausfrankst, weil es eine On-Off-Beziehung ist, weil ich nicht weiß, warum es zu der Trennung kam oder. Und das heißt, ich kann nicht so gut einen Schlussstrich ziehen. Also da ist sehr viel los, und hinzu kommt, dass in dem Moment, wo wir dann plötzlich in Sicherheit sind, manchmal einfach der Schock mit Verspätung kommt, dass wir erst dann realisieren, wo sind wir da eigentlich drin gewesen, was habe ich da eigentlich erlebt. Und da kann es auch zu posttraumatischen Symptomen kommen. Darauf gehen wir dann später nochmal genauer ein. Debbie Mercer, die auf Englisch ein Buch dazu geschrieben hat, also gerade auch zum verdeckten Narzissmus, hat, finde ich, sehr treffend beschrieben, dass man so verschiedene Phasen durchläuft. Einmal gibt es die Realization and Education, also wo wir erstmal realisieren, dass da irgendwas schiefläuft, dass es sich vielleicht um verdeckten Narzissmus handelt, und wo wir uns schlau machen. Irgendwann in diesem Kontext passiert dann die Trennung möglicherweise. Und dann kommt das Cocooning, wo wir uns in einen Kokon zurückziehen und uns einigeln und Wunden lecken und möglicherweise erstmal gar nicht rausgehen mögen und irgendwie auch alles ja überwältigend, überfordernd ist, wir noch geschockt sind, es anfühlt, sehr merkwürdig anfühlt, so etwas wie Smalltalk machen zu müssen oder zur Arbeit gehen zu müssen bei dem, was wir gerade erlebt haben oder erleben. Und irgendwann nach durchaus einer Zeit von Wochen, Monaten oder auch Jahren kommt dann eine Dreaming und Rebuilding, also Träumen und Wiederaufbauphase, wo wir vermehrt dann in der Lage sind, ja, wieder Visionen aufzubauen, nachdem wir die gemeinsamen Träume beerdigt haben und wieder neu anzufangen auf der Asche sozusagen, die da zurückgeblieben ist.
Also komplex trifft es durchaus, was die Trauer angeht. Und bei uns kommt ja noch ein Aspekt dazu. Trennung, Ende von Beziehung ist ja an sich schon oft sehr, sehr traurig. Hier nochmal zusätzlich, und unser Podcast spricht ja vor allem Menschen an, die auch Kinder haben. Da ist die Trauer ja nicht nur über das Ende einer Beziehung und auch, einfach gesagt, ist über das Ende des eigenen Selbstbildes, ne? Sowas, wie kann mir sowas passieren, wie konnte ich so lange, sondern auch eine Trauer über das Ende der Familie unter einem Dach, Mama, Papa, Kinder oder gleichgeschlechtlich geht das natürlich genauso. Das kommt noch hinzu, plus, das kommt dann in der nächsten Frage erst, plus die Sorge um die Kinder. Man kann sich ja nicht kokonen, wenn man sich um Kinder kümmern muss. Die müssen in die Kita und mit dem Elternteil sprechen und. Da kommt ganz viel dazu. Dazu machen wir eine extra Folge übrigens. Aber wie kann jemand, der noch andere Verpflichtungen im Leben hat, zum Beispiel Kinder, dieser Trauer Raum geben und diese Trauer auch bewältigen? Was für Ideen und Empfehlungen hast du dazu?
Ja, also wichtig ist, glaube ich, Räume dafür einfach zu schaffen. Es ist sowieso ja nicht immer empfehlenswert, 24 Stunden am Tag die Erinnerungen Revue passieren zu lassen und nun jede Szene im Kopf umzuschreiben und zu wissen, aha, das, was ich für Liebe hielt, war eigentlich ganz schön missbräuchlich und hat Schaden angerichtet. Das kann man auch sowieso, Kinder oder nicht, nur eine begrenzte Zeit am Tag aushalten, und das ist grundsätzlich eine gute Idee, das zu begrenzen, es zuzulassen, aber zu begrenzen, also sich Zeiträume zu schaffen, wo man alleine ist zum Beispiel, und das dann zuzulassen mit einem Tagebuch schreiben oder einfach irgendwo liegen und durchfühlen, was immer da die eigenen Tricks sind, spazieren gehen, Musik hören, irgendwas, um mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen. Aber dann eben auch den Deckel drauf machen und sich ablenken, ja, um auch wieder da rauszukommen, um dem nicht zu viel Macht zu geben. Das ist ganz wichtig, damit wir uns selber lösen können von diesen Trauergefühlen, die da sind. Also das kann auch unterschiedlichstes sein, zum Beispiel Trauer um die Kinder, die eben vielleicht nicht entstanden sind in dieser Beziehung und für die es jetzt zu spät ist, oder Trauer, dass meine Kinder jetzt mit dieser komplizierten Situation umgehen müssen und nicht die glückliche Kindheit haben, die ich mir für sie gewünscht hätte. Ne? Also es sind unterschiedlichste Dinge, die ganz real wirklich zu betrauern sind. Und wenn wir merken, diese Trauer gleitet rüber in Gedanken und Gefühle, die vielleicht Rückfälle wieder wahrscheinlicher machen, dass ich wieder Kontakt aufnehme, dass ich der Sache doch nochmal eine Chance geben will, wieder besseren Wissens, dann ist es wichtig, dass ich meine Gedanken auch stoppe. Deshalb ist es sowieso gut, ne, dieses Unterbrechen zu lernen. Zum Beispiel, indem ich was dagegen setze und sage, nein, das vertiefe ich jetzt nicht, kann ich sogar laut sagen. Oder indem ich einen Gedanken, der widerspricht, was ich gerade denke, dagegen setze. Also wenn ich gerade denke, naja, vielleicht hätte ich mir einfach nur mehr Mühe geben sollen, dann wäre das doch noch alles gut geworden irgendwann. Vielleicht hätte ich doch noch eine weitere Chance geben sollen, dann zu sagen, sage mal, du hast folgende Dinge getan, um Chancen zu geben. Du hast, was weiß ich, eine Paartherapie versucht, du hast Gespräche versucht, du hast Briefe geschrieben, so irgendwann ist jetzt mal gut und es legt den Gedanken mal beiseite. Also dieses Gedankenstoppen ist wichtig. Oder auch einfach Gegengift zu geben gegen solche Gedanken durch Informationen. Also wenn wir wieder zweifeln, das ist zum Beispiel häufig, oder bin ich doch die narzisstische Person, oder ist es vielleicht gar kein Narzissmus und ich tue meinem Ex, meiner Ex Unrecht, und es war vielleicht doch irgendwas Einfaches, Behandelbares, ich bin das eigentliche Monster zu gehen in so einer schwierigen Lage, dann hilft Information. Also Bücher lesen, Podcasts hören, Videos schauen, über Narzissmus, über toxische Beziehungen und sich wieder und wieder validieren lassen, dass die eigene Wahrnehmung stimmt, dass wir der trauen können, dass es richtig war zu gehen, dass es richtig ist, die Trennung durchzuziehen. So.
Und soll man das alles alleine machen? Oder das klingt ja doch auch wieder sehr komplex. Oder was für Begleitung empfiehlst du da im Sinne von Coaching und Therapie?
Also Begleitung finde ich ja nun einfach von Berufswegen immer sinnvoll. Einfach, ja, weil wir da nochmal aus einer anderen Perspektive drauf schauen können. Gerade wenn es zu posttraumatischen Symptomen kommt, ist es schlau, ab irgendeinem Punkt auch Begleitung zu suchen, gerne auch therapeutische Begleitung, gerne auch bei jemandem, der sich mit Trauma oder die sich mit Trauma auskennt. Was können das für Symptome sein? Zum Beispiel Flashbacks, ne, dass wir uns wieder in Situationen finden, die wir erlebt haben, in schmerzhaften Situationen, meistens Albträume, von denen wir vielleicht auch aufwachen nachts, Schreckhaftigkeit, dass wir uns sehr zurückziehen oder auch zum Beispiel so Schübe, so körperliche Hormonschübe, die sich anfühlen wie Panik. Das kann auch sein durch die Stresshormone, die wir gewohnt waren auszuschütten und die nun immer noch da sind, wo die Ursache plötzlich nicht mehr da ist. Und dann hat man plötzlich sozusagen physisch Angst und denkt, was ist denn los? Ich habe doch seelisch eigentlich gar keine Angst, aber mein Körper fühlt sich so an, als hätte ich sie. Und das sind Dinge, da kann man auch selber eine Menge tun. Also Entspannungstechniken sind zum Beispiel eine gute Sache. Ich empfehle besonders Yin-Yoga, weil das die Muskeln stretcht und das ist sozusagen genau die Gegenbewegung gegen Angst, gegen Anspannung und hilft uns, wenn wir in so einem Panikmodus sind und die Anspannung und Entspannung nicht mehr gut in der Balance ist, da wieder ein Gleichgewicht zu finden. Und auch ins Hier und Jetzt zurückzukommen, in unserem Körper zurückzukommen und kann auch sehr helfen, mit diesen starken Emotionen umzugehen, die in solcher Zeit durchaus immer wieder präsent sind. Allerdings ist es so, also solche posttraumatischen Symptome, die sind erstmal normal und noch gar nicht gefährlich, aber wenn sie über einen langen Zeitraum bleiben, dann ist es auf jeden Fall gut, sich Begleitung zu holen und mal jemanden draufschauen zu lassen, ob sich da eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Überhaupt, wenn ich durch diese Trennung an große Themen komme, die drunter liegen, ist es schlau, sich Hilfe zu holen. Also in dem Moment, wo ich merke, ich brauche einfach einen geschützten Rahmen, um irgendwo mit meinen Gefühlen hinzugehen, damit ich dann gut für meine Kinder da sein kann zu Hause. Das ist eine gute Idee. Oder auch viele Menschen merken auch dann durch so eine Trennung, wie bin ich eigentlich in solche Beziehungen geraten, vielleicht auch nicht das erste Mal, und merken dann, okay, wenn ich meine Ursprungsfamilie anschaue, dann gibt es da auch irgendwie Menschen, die durchaus auf dieses Muster passen. Es ist auch gerade bei verdecktem Narzissmus oft so, dass das erst sehr spät im Leben auffällt, weil es eben nicht so into the face ist und dieser Begriff eben auch sehr unbekannt ist. So, das fällt dann vielleicht in den 30ern auf bei irgendeiner Trennung und der Ursachenforschung. Und das ist dann ein weiterer Trauerprozess, der mir nichts noch darauf kommt zu sehen, ups, meine Kindheit war gar nicht so heil, wie ich gedacht habe. Und wie gehe ich denn jetzt mit meiner Familie um, wo die Wunden so offen sind und mich das so triggert, diese Muster zu erleben, von denen ich mich gerade getrennt hatte. Also das sind zum Beispiel Gründe, warum ich es sehr, sehr ratsam finde, eine Begleitung zu suchen. Aber es gibt viele weitere. Zum Beispiel kann es in solchen Partnerschaften ja auch zu Nötigungen kommen oder auch wirklich zu beängstigendem Verhalten wie Stalking oder bis hin zu körperlicher Gewalt. All das sind Dinge, wo dann spätestens mal Begleitung angezeigt ist. Die Schwierigkeit besteht darin, jemanden zu finden, der sich damit auskennt. Da gibt es nämlich immer noch gar nicht so viele und es ist gar nicht so leicht, überhaupt herauszufinden, wer sich damit auskennt. Coaching ist es schon leichter, so wie ich auch, geben sicherlich viele andere, die dazu publiziert haben, Coachings, die dann eher so eine Psychoedukation sind, die Muster kennenlernen, solche Dinge, Arbeit mit Glaubenssätzen. Aber es ist sicher eine gute Idee, dazu eine Therapie zu suchen. Und wenn niemand zu finden ist, der sich mit verdeckt narzisstischen Beziehungen auskennt, empfehle ich einfach Menschen, die sich mit Traumaarbeit auskennen. Weil das ist dann dem am nächsten, was man nach so einer Partnerschaft brauchen kann.
Also zusammenfassend gesagt, Therapie kann sinnvoll sein, Coaching von jemandem, der sich mit mit Narzissmus und verdecktem Narzissmus auskennt, aber auch Entspannungstechniken. Was denn noch für weitere Verhaltensweisen oder Handlungsempfehlungen kannst du Menschen mitgeben für die Phase der Trennung und Trauer? Was könnten sie beachten und was sollten sie besser vermeiden?
Also wie ich schon sagte, Selbsthilfe hilft auch den Kindern, weil einfach möglichst nicht so viel rüberschwappt durch mich noch zusätzlich. Und das betrifft die aktuelle Trennung, aber das betrifft möglicherweise, wie eben schon angerissen, auch die Erkenntnis, die jetzt vielleicht gerade passiert. Oh, das kommt aus meiner Familie. Das ist etwas, was vielleicht von Generation zu Generation weitergegeben wird, dass es da ein Thema mit Narzissmus gibt, ein Thema vielleicht mit ungesunden Beziehungen. Das ist vielleicht ein Teufelskreis, den ich auch wieder weitergeben kann an meine Kinder. Gerade, wie gesagt, beim verdeckten Narzissmus etwas, was oft sehr spät auffällt. Man wusste vielleicht, irgendwas war komisch, aber man hatte nie ein Wort dafür. Dann ist es sehr wichtig, das eigene Thema aufzuarbeiten, um diesen Teufelskreis zu unterbrechen, um dieses Muster nicht weiterzugeben an die eigenen Kinder. Und das bedeutet auch, dass ich nicht nur in meiner Seele aufräume und in meiner Vergangenheit, sondern auch, dass ich es anspreche, sobald ich das auf eine stimmige Art und Weise kann und sozusagen halten kann, contained sein kann mit meinem Gefühl, meinem Kind, meinen Kindern gegenüber, und sobald ein Kind das auch einordnen kann, nicht immer in der altersgerechten Sprache, damit keine unausgesprochenen Halbwahrheiten, merkwürdige Schwingungen, die in der Familie sind, die nicht zugeordnet werden können, sich doch wieder auf ein Kind übertragen, weil es einfach nicht weiß, was es da fühlt. Also gegebenenfalls irgendwann über das schwierige Verhältnis zur eigenen Mutter, zum eigenen Vater auch mit einem Kind zu reden, auf eine Art und Weise, die dem Kind nicht die Möglichkeit nimmt, diese Großeltern zu haben. Genau wie wir das natürlich auch praktizieren mit dem Elternteil, von dem die Trennung passierte, dass wir ansprechen können, wie die Verhaltensweisen sind, das Kind validieren können, den eigenen Gefühlen, die es hat, wenn es aus diesen Begegnungen kommt, auf eine Art und Weise, die nicht diagnostisch ist und die dem Kind die Möglichkeit lässt, so es denn möglich ist, eine Beziehung zum anderen Elternteil zu haben. Natürlich hat das Grenzen in dem Moment, wo das andere Elternteil sich klar missbräuchlich verhält und wir das Kind davor schützen müssen. Aber gerade bei verdecktem Narzissmus kann es durchaus sein, dass das andere Elternteil auch ein gutes Elternteil ist für dieses Kind, nur vielleicht kein guter Partner, keine gute Partnerin war, oder dass es zumindest unter bestimmten Rahmenbedingungen ein gutes Elternteil sein kann. Vielleicht nicht als das Elternteil mit der Hauptverantwortung, aber vielleicht an einem Sonntag ganz tolle Ausflüge gehen. Möglicherweise sind das dann auch sehr kreative und verspielte Menschen mit Seiten, die für ein Kind einfach auch ein gutes Feature sind.
Was vermutlich auch was mit dem Alter des Kindes zu tun hat, wie die Eltern-Kinder-Beziehung ist. Ich glaube tatsächlich, hatten wir ja neulich auch kurz besprochen, dazu möchte ich eine eigene Folge aufnehmen zu Kommunikation mit dem Kind, auch Stärkung des Kindes, auch Beobachten des Kindes. Wie ist es, wenn es vom anderen Elternteil zurückkommt? Weil das stelle ich mir auch sehr komplex vor. Einerseits auf das Kind zu achten, natürlich, auf das Wohl des Kindes. Andererseits dem anderen Elternteil Raum zu geben, Eltern zu sein. Möglicherweise dem Kind gegenüber Punkte anzusprechen, ohne den anderen abzuwerten.
Ja.
Also ich erlebe das auch in anderen Kontexten, zum Beispiel, wenn ein Elternteil suchtkrank ist. Da ist ja auch das auch so eine Gratwanderung. Einerseits will man sein Kind schützen, andererseits will man dem Kind den Elternteil lassen. Ich glaube, dazu nehmen wir eine ganz eigene Folge auf und schauen heute erstmal darauf, wie kann ich am Ende einer Beziehung mich gut stärken und damit auch ein guter Elternteil für mein Kind zu sein am Ende einer Beziehung und danach. Und da würde ich gerne noch von dir wissen, was du noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern als Handlungsempfehlung mitgeben kannst, wie sie da außer Therapie, Coaching, Yoga sich verhalten können, sich selbst gegenüber, dem ehemaligen Partner, Partnerin gegenüber und auch dem Kind gegenüber. Was hast du da für Tipps aus deinen Erfahrungen und Erfahrungswerten heraus?
Also du hast es eigentlich in der Vorbereitung so schön auf den Punkt gebracht, fand ich, gegenüber den Kindern authentisch, aber autark. Das trifft es sehr. Ne? Ah. Also meine Gefühle nicht verleugnen, sonst ist da wieder irgendwas Ungreifbares, was schwelt. Solche Dinge werden leichter belastend, werden leichter übernommen. Also da kriegt das Kind vielleicht das Gefühl, jetzt muss ich irgendwie muddern oder verdammt aufheitern oder es liegt an mir oder was auch immer, wie das fehlinterpretiert wird. Also zu den Gefühlen schon stehen, die auch benennen und stimmig ausdrücken, aber sich nicht emotional oder anders aufs Kind stützen. Das ist ganz wichtig. Das würde so eine Dynamik eher wieder fördern, dass das Kind wieder das Gefühl hat, ich werde geliebt, nicht um meiner selbst willen, sondern in meiner Funktion für die Eltern. Und das ist wieder etwas, was ein Kind belasten kann, bis hin zu, wenn es mit anderen Dingen zusammenfällt, einen Narzissmus begünstigen kann. Ich kann auch zum Beispiel in Selbsthilfegruppen gehen. Da gibt es immer mehr auch zu diesem Thema. Wenig, denke ich, zu verdeckten Narzissmus insbesondere, aber zu Narzissmus und narzisstischen Beziehungen an sich, zu toxischen Beziehungen. Auch online gibt es zum Beispiel Selbsthilfegruppen, so dass es auch möglich ist, relativ anonym zu bleiben, wenn das für uns wichtig ist. Und wichtig ist auch, ein eigenes Unterstützungsnetzwerk aufzubauen, dass wir uns austauschen können mit Menschen, die das vielleicht ähnlich erlebt haben. Also ich persönlich habe mit den Ohren geschlackert. Je mehr ich es erzählt habe, desto mehr kamen überall Menschen hervor, die Ähnliches erfahren hatten. Und das tut einfach unheimlich gut, mit jemandem darüber zu reden, der das verstehen kann, weil man fühlt sich schon manchmal merkwürdig, wenn man versucht aufzuzählen, was ist denn da eigentlich passiert? Und man hat irgendwie so einen Haufen Kleinigkeiten und alle sagen, Mensch, und deshalb trennst du dich jetzt, stell dich doch nicht so an, das ist doch nichts. Aber diese Summe der Nadelstiche, die versteht eben so richtig nur jemand, der das selber erlebt hat, aber vielleicht auch einfach gute Freunde und Freundinnen, die einem immer wieder auch helfen können, die eigene Sicht zu validieren und ja, vielleicht auch positiver in die Zukunft zu schauen oder auch auf mich Acht zu geben in dieser Phase. Für meine Kinder bin ich natürlich auch immer in der Vorbildfunktion. Das heißt, was immer ich jetzt für Schritte in meinem Leben unternehme, das sind Dinge, die ich meinem Kind auch vorlebe. Die mache ich nicht nur für mich. Wenn die Hörerinnen und Hörer da draußen noch dabei sind, sich zu fragen, bleiben oder gehen, dann können sie sich zum Beispiel die Frage stellen, was will ich meinem Kind vorleben? Wie mit mir umgegangen wird, ist das in Ordnung? Was macht das mit den Bildern, die mein Kind von einer Partnerschaft im Kopf hat oder von einer bestimmten Geschlechterrolle im Kopf hat oder von Streitverhalten im Kopf hat? Und viele bleiben ja sozusagen mit dem Gefühl, ich tue das für die Kinder, aber die Frage wäre, ist das wirklich für die Kinder die richtige Entscheidung? Ist da nicht vielleicht das bessere Learning zu sagen, es kann im Leben auch mal daneben gehen, man kann sich verlaufen und dann ist es wichtig, einen klaren Schnitt zu machen, daraus zu lernen, Grenzen zu setzen und dann wieder frei sein, aus der Krise gestärkt hervorzugehen. So, das ist vielleicht die bessere Botschaft. Außerdem ist es natürlich für mich als betroffene Person wichtig, den Kontakt so stark wie möglich zu reduzieren zum Ex, zur Ex, weil dieser Nebel im Kopf, ne, ist es nun vielleicht doch falsch gewesen, sich zu trennen, war es doch eine liebevolle Beziehung, dieses ewige Hin und Her, das ist nicht vorbei mit der Trennung. Darunter leiden Betroffene dann durchaus immer noch. Und diese Gefahr, wieder eingesogen zu werden, ist besonders groß, je mehr Kontakt wir haben. Oder auch die negativen Energien durch diese Verhaltensweisen, durch das abgewertet werden. Alles, was uns an Botschaften gesendet wurde, die unser Selbstbewusstsein untergraben haben, das würde ja weiterlaufen in dem Moment, wo wir Kontakt haben. Nicht so intensiv natürlich, wie wenn wir in einer Liebesbeziehung sind und ich eben auch Liebe erwarte. Aber doch. Und deshalb sei hier nochmal auf die erste Folge verwiesen, wo wir auch ausführlicher eingegangen sind auf verschiedene Kommunikationstechniken. Also der Königsweg ist sozusagen No Contact, also den Kontakt ganz abzubrechen. Aber in dem Moment, wo es Kinder gibt, ist das ja so gut wie nie möglich. Dann wäre die typische Kommunikationsstrategie Grey Rock, wo man sich eben so uninteressant macht wie einen grauen Stein, damit die narzisstische Person einen weder als Konkurrenz oder als Angreifer, Angreiferin sieht, noch als Ziel, das wieder eingesaugt werden könnte, um Unterstützung zu liefern, um Bewunderung zu liefern, um Liebe zu liefern. Und da gibt es noch ein paar andere Techniken, die wir angesprochen haben. Ganz wichtig ist tatsächlich erstmal eine Basis zu schaffen, dass ich wieder gesund werden kann. Und da sind die guten alten Bekannten, die wichtigen Säulen. Also viel Schlaf, kein Alkohol und sonstige Suchtmittel, zumindest nicht im Übermaß, gesund essen, bewegen, für Entspannung sorgen. Aber auch alles, was uns hilft bei der Selbstregulation, also mit unseren Emotionen klarzukommen, da kann ich nochmal wieder ans Yoga erinnern. Aber es gibt natürlich auch viele andere Techniken, zum Beispiel im Bereich Achtsamkeit oder so. Oder auch in einer Therapie kann ich sowas erlernen, zum Beispiel durch Atemtechniken. Ich kann zum Beispiel länger ausatmen als einatmen, um mich zu beruhigen. Solche Dinge sind einfach zu lernen unter Umständen und sehr effektiv, dass ich ja einfach eine konstruktive Art habe, mit mich überwältigenden Gefühlen umzugehen. Wichtig ist nicht, diesen Schmerz, wie es vielleicht der Impuls ist, zu überdecken, indem ich mich jetzt in die nächste Affäre stürze, weil mir das fehlt, vielleicht auch schon sehr lange fehlt, weil die Beziehung ja möglicherweise nicht mehr so erfreulich war am Ende. Geliebt zu werden, Bewunderung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen oder auch eben Sexualität fehlt. Das ist direkt nach so einer Trennung keine gute Idee. Sicherlich auch fürs Kind begrenzt sinnvoll, jetzt vielleicht wechselnde Personen an meiner Seite zu erleben, aber auch für mich selber. Denn man ist in einem sehr verletzlichen Zustand nach so einer Trennung und narzisstische Menschen suchen sich gerne Personen in einer Krise, die nicht unbedingt merken, wo sie hineingeraten, weil sie so dringend die Ablenkung brauchen, weil sie so dringend eine Schulter zum Anlehnen brauchen. Also wenn ich diesen Kreislauf, falls es einen solchen in meinem Leben gibt, durchbrechen will, immer und immer wieder in solche Beziehungen zu geraten, dann ist ein wirklich wichtiger Schritt, sehr diszipliniert mit mir selbst zu sein und mich nicht durch Beziehungen abzulenken oder durch One-Night-Stands. Und das kann durchaus für lange Zeit sinnvoll sein. Vielleicht für ein Jahr oder vielleicht sogar für zwei. Das ist sehr unterschiedlich, wie lange Menschen brauchen, aufzuarbeiten, was sie erlebt haben. Das hängt natürlich auch davon ab, wie lange war die Beziehung, wie schlimm sind die Verletzungen gewesen. Wichtig ist, dass ich erstmal wieder zu mir zurückfinde und verstehe, was da passiert ist und verstehe, wieso ich reingeraten bin oder warum ich so lange geblieben bin, damit ich beim nächsten Mal mit wachem Blick in einen Kontakt gehe und gegebenenfalls rechtzeitig abspringe, falls ich wieder bei einer Person gelandet bin, die mir nicht gut tut.
Was du vorhin auch sagtest, dass typisch für solche Beziehungen ist, dass es keine Klärung gibt miteinander, dass jeder für sich klären muss. Und was ja auch nicht selten vorkommt, hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, dass es, und auch eben vorher schon mal, dass Trennung stattfindet, dann kommt man nochmal zusammen und dass es ein paar Mal so hin und her geht, was ja auch für einen selbst, aber auch für die Kinder nicht so ideal ist. Was empfiehlst du denn im Hinblick darauf? Also im Hinblick darauf, dass die Trennung ja klar vonstatten geht oder was kann jemand, der in so einer Situation ist, tun, um die Trennung auch wirklich zu Ende zu führen, sollte das sinnvoll und angemessen sein?
Also wichtig ist einfach zu wissen, dass es dieses Hoovering als typische vierte Phase in solchen Beziehungen gibt, dass man also, das kommt von dem Wort Staubsauger, Hoover, wieder eingesaugt wird. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann sein, dass die narzisstische Person mich wieder einsaugt. Lass es uns nochmal versuchen oder ich mache jetzt eine Therapie oder ich will mich wirklich ändern oder 100 rote Rosen im Flur oder was es so gibt. Krokodilstränen, das kann sehr rührend, sehr dramatisch und so weiter sein und dann auch eine große Versuchung, weil vielleicht in uns die Hoffnung immer noch lebt, dass es doch klappen möge. Und wir haben ja auch sehr lange an ihr festgehalten unter Umständen. Da wichtig zu wissen einfach, dass Hoffnung da kein guter Berater ist, keine gute Beraterin ist, dass es sehr typisch ist, dass es diese Versuche gibt, gerade wenn es keine neue Quelle von narzisstischer Bestätigung gibt, kann es sein, dass wir einfach als alte Ressource wieder angezapft werden. Das ist es und nicht mehr. Und wir sehen das daran, dass Versprechungen gemacht werden, aber keine Taten folgen, keine wirklichen Veränderungen folgen. Nur leere Entschuldigung oder gar keine Entschuldigung und einfach irgendwie ein Wiedergutmachungsgeschenk oder sowas. Und tatsächlich ist auch gut zu wissen, dass dieses Hoovering nicht nur vom narzisstischen Menschen ausgehen muss, sondern auch das Opfer kann hoovern. Ne? Wenn wir einen schlechten Tag haben, wenn wir uns einsam fühlen, wenn uns das Hochzeitsfoto in die Hände gefallen ist beim Ausmisten oder der Teddybär, den wir beim ersten Date geschenkt bekommen haben, wenn wir Pärchen im Park gesehen haben und uns alleine gefühlt haben, wenn irgendetwas Schwieriges uns zugestoßen ist, wo wir uns Unterstützung wünschen, das sind alles Türöffner dafür, dass wir selber anfangen zu hoovern, weil da ist diese Leere, da sind diese Gefühle, es ist auch wirklich ein bisschen wie eine Sucht, ne, dass uns das fehlt, was wir durchaus aber schon, auch wenn es immer weniger wurde, an Zuwendungen, an positiver Energie von unserem Gegenüber auch bekommen haben. Und da ist es wichtig, das zu merken und zu unterbinden, zum Beispiel indem wir gleich vermeiden, solchen Türöffnern zu begegnen, also Teddybären und Hochzeitsfotos vielleicht lieber nicht nur auf den Dachboden, sondern sobald wir es übers Herz bringen, auch in den Müll oder rituell anders entsorgen, um so ein kleines Trennungsritual, ein Abschlussritual zu haben, um diesen Schlussstrich vielleicht klarer zu kriegen. Das ist wichtig. Und zu gucken, was kann ich statt dieses Rückfalls tun, statt da wieder anzurufen oder statt die SMS zu schreiben, ich vermisse dich so und ich denke an unsere alten Zeiten. Zum Beispiel kann ich einen Brief schreiben an meinen Ex, meine Ex und Klartext reden und diesen Brief, wichtig, nicht abschicken, sondern in mein Tagebuch legen. Dann habe ich auch diesem Wunsch nachgegeben, da Dinge noch zu sagen, die unausgesprochen sind, die ungeklärt sind oder meiner Sehnsucht Raum gegeben, aber ohne, dass es gefährlich wird, weil es nicht zu einer Kommunikation wird. Türöffner können auch sein, dass ich gegaslightet werde durch andere, also dass jemand meine Wahrnehmung beeinflusst. Das ist ganz üblich bei solchen Partnerschaften. Zum Beispiel gibt es das Konzept Flying Monkeys, fliegende Affen, dass Menschen richtig in Dienst genommen werden oder sich nichts an selbst in Dienst nehmen von der narzisstischen Seite und dann geschickt werden und sagen, ach Mensch, das war doch eigentlich so ein Engel an deiner Seite. Willst du dem nicht nochmal eine Chance geben? Ihr wart doch immer so ein süßes Paar, das ist doch so schade. Und dann kommen wir in Versuchung und stellen vielleicht auch wieder in Frage, ob wir diese Situation eigentlich richtig eingeschätzt haben. Und dann geht das ganze Gedankenkarussell wieder los. Also hier ist es wichtig, Menschen, von denen ich weiß, dass sie mich potenziell in dieser Weise gaslighten können oder mir auch die Schuld geben können für das Zustandekommen der Trennung und mich dadurch zweifeln machen, dass ich diese Kontakte meide, einschränke oder wenn diese Menschen mir nahestehen und auch reflektionsfähig sind, ihnen zu erzählen, was da gerade passiert. Dass es nämlich eine Dreiecksbildung gibt, die vielleicht sogar beabsichtigt ist von der narzisstischen Seite, dass sie in diesem Spiel mitspielen und quasi gegen mich oder um mich wieder einzusaugen ins Feld geführt werden. Genauso wichtig ist es, meinem Selbstgaslighting nicht auf den Leim zu gehen. Wenn ich wieder anfange, mir Geschichten zu erzählen, wie bereits erwähnt, die Schuld zu geben dafür, dass die Beziehung gescheitert ist. All das kann mich wieder zu der Idee bringen, dass es doch Sinn macht, es nochmal zu versuchen. Und diese Stimme muss ich unbedingt erkennen lernen, wenn die in meinem Kopf aktiv ist und dann merken, oh, das bin nicht ich, das ist diese Selbstgaslighting-Stimme und da wieder zum Beispiel die Gedankenstopp-Technik anwenden. Es ist einfach, Schuld ist ein großes Thema in solchen Beziehungen unter Umständen. Wir sind sehr gewohnt, die Schuld zu bekommen. Schuldumkehr ist etwas, was ja viel angewendet wird, auch in Streitsituationen. Und das passiert eben in unserem Kopf weiter nach der Trennung. Außerdem ist unser größter Gegner die kognitive Dissonanz, also dieses Hin- und Herpendeln zwischen den beiden Bildern. Das war ein guter Mensch, ein schlechter Mensch, eine gute Beziehung, eine schlechte Beziehung. Was sehr typisch ist für Missbrauchsbeziehungen und gerade auch für solche. Und die bringt mich also immer wieder in Unsicherheit. Ist es nicht doch eine gute Idee zu bleiben? Und da gibt es eine ganz schöne Übung, die ich mal mitgeben möchte. Die habe ich gelernt von Dr. Ramani, eine Narzissmus-Expertin aus Amerika. Ihre Videos seien an der Stelle sehr empfohlen. Das ist die Ick-List. Also die Liste sozusagen, was juckt mich, was ist alles schief gegangen. Also wirklich einfach mal auf einen Zettel Bullet Points zu schreiben, die Dinge, wegen denen ich gehe oder die Dinge, wegen denen ich die Trennung nicht versuche anzufechten, zurückzunehmen, wenn ich jetzt die verlassene Person bin. Wirklich die großen Verletzungen, die No-Gos aufschreiben. Denn das Gehirn, es gibt diesen Euphoric Recall, also das Gehirn nach solchen Trennungen es gut mit uns meint und uns immer wieder zeigt, die positiven Szenen, die uns Hoffnung machen, die haben wir sowieso in überhoher Dosis im Kopf. Es meint es gut, es will uns optimistisch stimmen, aber es ist das Schlechteste, was es uns in dieser Situation tun kann. Wir brauchen die Erinnerung daran, warum bin ich nochmal gegangen? Warum ist das nochmal außer Diskussion, diese Beziehung wieder aufzunehmen? Und diese Liste kann ich im Handy oder in der Hosentasche haben und immer mitführen. Und immer, wenn ich merke, ich mal mir das wieder schön in meinem Kopf, Liste auspacken, durchlesen, aha, stimmt, hat mich fast beim Autofahren umgebracht durch emotionales Fahren. Keine gute Idee, da wieder hinzugehen, weil es sind solche Klopper, die wir tatsächlich übersehen durch die Hoffnung, durch die kognitive Dissonanz und Ähnliches.
Ja, dazu kommt ja auch noch, wenn Kinder da sind, dieses Ideal von Familie unter einem Dach, das auch zusätzlich einem schlechtes Gewissen macht, aber auch einen noch mehr trauern lässt um dieses Ideal, als man als Paar zusammenkam, entschied, Kinder gemeinsam in die Welt zu setzen, hatte man andere Vorstellungen und die sind ja auch mit zu begraben, nicht nur in Anführungszeichen die Beziehung. Und das macht es noch schwerer, denke ich, zu sagen, ja, das ist wirklich Geschichte, da waren manche Dinge, die würde ich heute nicht mehr so machen und da abzuschließen. Ich denke, deswswegen ist es noch wichtiger, hier gute Techniken für sich zu finden, um das für sich sortiert zu bekommen. Auch letztendlich, um für die Kinder, die auch eine Trennung erleben der Eltern, ein stabiler Elternteil zu sein in all der Trauung. Vielleicht kannst du da abschließend heute noch ein paar Worte dazu sagen, wohl wissen, dass wir dazu extra Folgen aufnehmen werden, auch zu der Beziehung zu den Kindern, der Kommunikation der Kinder und der Stärkung der Kinder.
Ja, also tatsächlich ist es ein wichtiger Punkt, finde ich, den du angesprochen hast, dass sich auch so gesellschaftliche Erwartungen, diese Schuld eben auch nochmal draufsetzen kann. Ne? Du bist eine schlechte Mutter, dass du dich für dich entscheidest, statt für deine Kinder die Familie heil zu lassen oder was wir uns so sagen können, weil wir es vielleicht auch von außen hören oder zu spüren bekommen. Das ist so eine Stimme von Selbstgaslighting, die es zu erkennen und zu entmachten gilt. Ganz, ganz wichtig. Und was uns stärkt und dadurch auch unsere Kinder, ist uns resilienter zu machen. Zum Beispiel, indem wir den Fokus wieder auf unser eigenes Leben richten. Das ist ja ganz oft so in solchen Beziehungen. Wir sind immer mit dem Blick bei der anderen Person. Da kommen die Probleme her. Wir versuchen, das Verhalten zu analysieren. Wir versuchen, irgendwie festzulegen, ist das Narzissmus oder nicht. Hinterher sind wir möglicherweise im Sorgerechtsstreit, den Fokus wieder zu sich zu nehmen, zu gucken, was kann ich tun, damit es mir gut geht, auch jenseits von Aufarbeitung, also einfach, damit ich auch glücklich bin. Was ist die Vision für mein Leben, die ich aufbauen möchte? Wie kann ich lösungsorientiert in die Probleme gehen? Kann ich vielleicht die Situation akzeptieren, wie sie ist und von da aus weitermachen? Kann ich mir was Gutes tun? Worauf habe ich Lust? Was sind eigentlich meine Träume, die irgendwie untergegangen sind in diesen letzten schwierigen Jahren? Und da wieder anzuknüpfen an der Person, die ich war vor so einer Beziehung. Und dazu gehört auch ganz wichtig, das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen. Auch hier haben wir ja Vorbildfunktion und übertragen möglicherweise was auf unsere Kinder. Wenn ich selber mein Licht unter den Scheffel stelle, wie soll mein Kind dann anders durch die Welt gehen? Oder das hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, wie ich mit meinem Kind umgehe. Mit seinem Erleben von Erfolg und Wert und solchen Dingen. Und das ist eben das, was am allermeisten auch angegriffen sein kann nach solchen Partnerschaften, weil wir die ganze Zeit negative Glaubenssätze zu hören bekommen. Zum Beispiel bekommen wir sowas gesagt wie, du hast Glück, dass du jemanden wie mich gefunden hast. Um mal ein Beispiel zu nennen, das klingt erstmal wie eine vielleicht Postkarteninschrift und gar nicht so, fällt uns vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aufs erste Hören auf. Aber letztlich steckt da drin, du bist es eigentlich nicht wert, ich bin eine Nummer zu gut für dich. Und das haben wir verinnerlicht unter Umständen. Das ist wichtig, positive Glaubenssätze dagegen zu setzen und uns im Leben vor allen Dingen auch, damit wir die langsam glauben lernen, so zu verhalten, als wären sie wahr. Also zu wissen, ich bin mir wert, in einer liebevollen Beziehung zu leben. Das könnte ich zum Beispiel dagegen setzen, wenn das für mich stimmig ist. Und mich dann so zu verhalten. Also sprich, erstmal nicht mehr nach Beziehungen zu suchen, bis ich wieder bei mir bin. Ich habe keine Eile. Ich muss nicht irgendwas nehmen. Dann wählerisch zu sein. Dann langsam zu sein bei der nächsten Beziehung zum Beispiel. Das Vertrauen sich erst entwickelt. Dann nicht mich zu verbiegen im Kontakt mit anderen, um zu gefallen, weil ich denke, ich muss doch irgendwie wieder jemanden finden. Dann mich zu pflegen, weil ich mich für wertvoll erachte, mir was zu gönnen. Also zum Beispiel gibt es aus der Selbsthilfeszene so einen Imperativ, den hatte ich lange am Spiegel kleben, Love Bomb Yourself, also eine Anspielung auf diese Love Bombing Phase, überschütte dich selber mit Liebe. Das hilft wirklich, wenn ich mich selber liebevoll behandle und verwöhne, spüre ich auch, dass ich wertvoll bin und da wieder anzusetzen oder eben auch gezielt Punkte anzugehen, wo unser Selbstbewusstsein zerstört worden ist. Zum Beispiel unser Aussehen wäre ein typisches Thema oder unsere Sexualität. Und da zu gucken, was hilft mir? Hilft es mir, Sport zu machen, mich wieder wohl in meinem Körper zu fühlen, vielleicht eine neue Klamotte kaufen zu gehen, dass ich mich wieder schön fühle? Auf irgendeine Weise wirklich dagegen zu arbeiten, ohne dass es jetzt ein Kompensieren ist und wieder eine ungesunde Coping-Strategie wird, das wirklich heile zu machen, was da kaputt gegangen ist und eben auch offen zu sein, achtsam zu sein, was ist da bei meinem Kind vielleicht auch kaputt gegangen, was möglicherweise ähnliche Erlebnisse hat wie ich und ganz bewusst darauf zu achten, auch mein Kind oder meine Kinder zu bestärken, darauf zu achten, ob da Scham oder ein großer Perfektionismus vielleicht zu Problemen werden, wie ich diesen Druck nehmen kann, wie ich das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fördern kann. Und sei es durch, ich spinne mal rum, eine Theatergruppe, wo ich einfach Kompetenz erlebe in der Gruppe und vielleicht relativ drucklos, weil es mit sehr viel Freude verbunden ist. Das kann sehr individuell sein. Wichtig ist auch, die ungeschriebenen Regeln zu durchbrechen, die ich gelernt habe, und ihnen erstmal auf die Spur zu kommen. Das ist ja relativ unbewusst. Vielleicht habe ich verlernt, Gefühle auszudrücken oder laut zu lachen und voller Lebensfreude zu sein. Oder ich habe verlernt, meine Bedürfnisse zu äußern, weil es sofort zu Streit geführt hat, zu Schweigen, zu anderen Bestrafungen. Und implizit versuche ich jetzt immer, im vorauseilenden Gehorsam Reibungen zu vermeiden, Spannungen, Konflikte zu vermeiden und da bewusst gegen anzugehen, wenn ich merke, es gibt solche Reste. Denn auch das gehört zu Selbstbewusstsein dazu, dass ich die Erlaubnis habe, ich zu sein, mit all meinen Facetten und mich einsetzen kann für meine Bedürfnisse.
Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort. Und dabei ist offen erkennbar, dass da noch ganz viel Gesprächsstoff drinsteckt, liebe Turit. Und daher freue ich mich auf weitere Folgen mit dir. möchte mich aber erstmal heute für das schöne Gespräch bei dir bedanken. Herzlichen Dank, liebe Turin.
Ich danke dir für die Einladung. Macht wahnsinnig Freude mit dir.
Dankeschön. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.